Jo, hallo zusammen. Mitten im Sommer machen wir beide einen Newscast. Und wenn ihr das Wort Newscast hört, wisst ihr schon, Carsten Bange ist da. Und ich bin gespannt, was er alles mit im Gepäck hat, was wir besprechen, was wir so sehen. Normalerweise redet man über Sommerloch. Ich bin sehr gespannt, Carsten. Aber moin, hallo erstmal nach Würzburg. Wie geht's dir?
Hallo Andreas, mir geht's bestens. Danke, danke. Die Sommerferien dauern ja noch so ein bisschen hier, aber sie kommen auch bald. Da freue ich mich schon drauf. Und natürlich super, mal wieder einen Newscast mit dir zu machen.
Genau, also ein Thema wird sein, Anthropic, Fable, Claude, werden wir heute nochmal drüber reden. Aber erstmal möchte ich wissen, wie war denn jetzt die erste Hälfte des Jahres für BARC? Was hast du aus den Konferenzen mitgenommen, Konferenzprogramm? Wie stellst du dich auf die zweite Jahreshälfte ein? Was sagst du, sind so momentan die Themen, die on vogue waren und dann die, die on vogue werden nächstes Halbjahr?
Absolut. Das ist natürlich jetzt eine große Frage. Also erstmal.
Kennst mich.
Ja, klar. Gut, was waren die Highlights des ersten Halbjahres? Sicherlich natürlich die Events, die wir veranstaltet haben, logischerweise. Da liegt ja bei uns auch ein gewisser Schwerpunkt drauf. Das letzte große im Juni war das Data Festival, was super war. Also selten so eine tolle Stimmung auf einem Event erlebt. Wir haben das ja bewusst klein gehalten, das Event, im Sinne von, wir sind im Muffatwerk, da passen maximal so ungefähr 400 Leute rein. Das heißt, da haben wir eine natürliche Begrenzung. Das sorgt aber für einen ganz tollen Austausch und wir haben das noch mit neuen Formaten gefördert, dass die Menschen, die da sind, wirklich super in Kontakt kommen können. Und es gab auch einfach oder es gibt einfach extrem viel zu besprechen im AI-Kontext. Und das, glaube ich, wäre auch ein spannendes Thema für unsere Folge heute. Das ganze Event stand direkt unter dem Eindruck, dass am Freitag vorher dieser Verbot des US-Handelsministeriums von dem Anthropic Fable-Modell ausgesprochen wurde. Und Anthropic hat es ja dann vom Markt genommen. Und das war natürlich die Steilvorlage, weil das natürlich das Thema des Events war, weil jetzt dieses Thema Data und AI Sovereignty, was wir ja schon öfter auch hier besprochen haben, was jetzt seit, sagen wir, ungefähr Anfang 2025 durch die Trump-Präsidentschaft natürlich in die Schlagzeilen oder jetzt auch nicht nur ins politische Bewusstsein, sondern in die Unternehmen gekommen ist. Das wurde jetzt plötzlich real. Ja, also das kann man jetzt nicht mehr ignorieren. Man kann nicht sagen, na ja, das ist ja irgendwie so ein theoretisches kleines Risiko, dass wir vielleicht mal irgendwie den Zugang verlieren zu unseren Daten oder in dem Fall eben zu unserem AI-Modell, sondern es ist einfach passiert. Und jetzt, und das haben sich inzwischen seitdem auch wirklich bestätigt, ist es eben so, dass Unternehmen jetzt handeln müssen. Ja, sie können das nicht mehr so ignorieren, dass es halt irgendwas Esoterisches oder Politisches und es wird schon irgendwie wieder weggehen, sondern sie müssen sich mit dieser wirklich realen, konkreten Gefahr auseinandersetzen, dass ich eben einfach auf bestimmte Elemente meiner technischen Infrastruktur auch plötzlich mal keinen Zugriff haben kann. Also das war das Thema. Und dann wurde natürlich viel diskutiert, natürlich über AI Governance, die Entwicklung. Jetzt sind wir, agentische KI geht voran. Viele sind jetzt auch aus diesem Experimentierstadium raus und machen sich jetzt sehr konkrete Überlegungen, wie das jetzt tatsächlich in der Organisation auch im größeren Stil in den Einsatz kommen kann. Also es wird real, was wir hier auch schon öfter besprochen haben. Das ist natürlich auch dann ein Thema für viele Events. Datenkultur bleibt ein Thema, weil das jetzt eigentlich Data und AI Culture ist. Und das war auch Thema dann unseres Data Culture Summits, wo wir bei Böhringer Ingelheim zu Gast waren, also im Pharma-Bereich, aber eben von sehr vielen verschiedenen Branchen da gehört haben, wie sie das Thema eben angehen mit Maßnahmen in der Governance, in der Leadership, im Data Access, in der Kommunikation intern, in der Literacy, also in der Ausbildung, Empowerment und so weiter. Also das war für mich auch ein absolutes Highlight des ersten Jahres. Big Data und AI World, wir haben es ja hier auch schon immer wieder mal besprochen, ist das überhaupt noch ein zeitgemäßes Format, also so ein Messeformat, lief besser als im letzten Jahr, also in dem Sinne geht eher aufwärts, das heißt dieser Bedarf, sich zu informieren, da auch effizient mit vielen Technologie-Providern sprechen zu können, viele Vorträge sich anhören zu können, offensichtlich nach wie vor gegeben, sogar eher wachsend, fand ich auch interessant. Und das Letzte hat so ein bisschen dann meine Konferenzsaison des ersten Halbjahres beendet. Ich war dann seit 7 Jahren mal wieder auf der TDWI. War da eingeladen worden zur Keynote, auch zum Thema Data Sovereignty. Da haben wir ja die Studie gemacht, da konnte ich eben ein paar Ergebnisse vorstellen. Und in dem Sinne muss ich sagen, war es schön, mal wieder da zu sein und zu sehen, dass sich doch vieles gar nicht so verändert hat. Also es war eigentlich recht ähnlich zu den Zeiten, wo du auch noch mal da warst.
Ja. Ja, Mensch, aber das war ja ein spannendes erstes Halbjahr. Dann vielleicht kurz, wir drehen heute mal. Was ist denn im zweiten Halbjahr von dir alles noch so geplant? Was muss ich mir jetzt hier rot in den Kalender eintragen? Ihr könnt das übrigens unten bei dem Link euch auch angucken. Da haben wir den AIDA Eventkalender. Da stehen deine Veranstaltungen auch drin. Aber sag doch mal, was so die Highlights sind.
Ja, für uns, wir haben ein wesentliches Highlight. Das ist der Data und AI Summit. Das ist unsere große Konferenz im zweiten Halbjahr. Und die wird sehr stark getragen von unserem eigenen Content. Das ist so der Unterschied auch zu den anderen. Also da sind, ich sag mal, 60-70% der Vorträge, Inhalte kommen von BARC und BARC-Analysten. Also in dem Sinne geht es sehr viel um unsere neuesten Research-Ergebnisse, unsere Wahrnehmung des Marktes, Empfehlungen. Die Schwerpunktthemen in diesem Jahr werden sein, sicherlich wie sich Data und AI-Strategie weiterentwickelt. Governance ist natürlich ein großer Schwerpunkt mit Sovereignty, aber natürlich auch mit allen anderen Themen. Was wir gerade als sehr starkes Thema wahrnehmen, ist eigentlich diese Thematik Agent Governance. Also wie kriege ich eigentlich das in den Griff, wenn jetzt plötzlich da Tausende von Agenten anfangen zu agieren und irgendwas zu machen und vielleicht sogar autonom zu handeln? Und ja, wie ist das mit den Credentials? Also die haben dann plötzlich Zugangsrechte zu irgendwelchen Datenbanken oder zu irgendwelchen Systemen, wie gehen die eigentlich damit um und so weiter. Also das wird sicherlich ein spannendes Thema. Natürlich werden wir auch ein bisschen die Technologieentwicklung beleuchten aus dem BARC Research raus. Also da ist für uns 11. 12. November, das ist das Highlight des zweiten Halbjahres.
Ja, schön. Also jetzt haben wir hier als Thema ja eigentlich Anthropic und jetzt habe ich aber noch mal eine Frage. Bei mir in der Community, so, wo wir hier viel über Marketing sprechen, ich viele Beratungshäuser momentan ja auch berate, wie man das macht etc., ist ein Satz von mir immer wieder derselbe, dass ich sage, du kannst Kunden momentan nicht mehr googelbares Wissen und jetzt vielleicht ChatGPT-Wissen, so müsste man es sagen, in irgendeiner Form präsentieren. Das reicht nicht mehr aus, um Marketing zu machen. So, jetzt gespült das natürlich wieder die Events, wieder ganz anderes Licht, wo wir mal eine Zeit lang, wo ich hier groß das Abgesang der Events auch verkündet hatte nach Corona, ist es ja jetzt viel stärker, dass man wieder sagt, ja, nee, du musst Communities bauen. Und jetzt erzähle ich ja auch immer wieder, hey, du brauchst belastbare Communities. Du hast es gerade bei Böhringer gesagt, da kommt die Szene zusammen. Das Data Festival als etablierte Community. Also ich glaube, da habt ihr auch eine riesen Wiederkommerquote, wo man sagt, ja gut, die buchen gleich das Ticket fürs nächste Jahr mit, weil das bei den Fest im Kalender ist. Wie siehst du das, diese ganze Data-Community-Geschichte, also gerade vor dem Hintergrund, ja, nee, das hätte ich ja über ChatGPT wissen können, wird ja auch gemessen an einem Event. So, das heißt, du hast schon gesagt, der Austausch war wichtiger. Wie machst du das aktuell? Was ist die BARC da aufgestellt, um was Neues zu erfinden? Nicht, weil ihr davon getrieben seid, sondern weil es ja auch mehr Effekt hat, weil ich kann mir ja vorher ChatGPT durchlesen und dann hinkommen beispielsweise.
Absolut. Also erstmal meine steile These ist, dass der persönliche Austausch in Zeiten von mehr AI-Automation und auch mehr AI-Content sogar wichtiger wird. Also ich glaube, dass das ganze Thema persönliches Zusammenkommen auf Events überhaupt nicht abnehmen wird, obwohl ich eben Zugriff auf mehr Informationen habe und mehr Wissen in dem Sinne auch. Was sich natürlich verändert, ist die Art und Weise, was da passiert und auch was wir anbieten. Also was erstmal wahrscheinlich weniger abnimmt, ist das Thema reine Wissensvermittlung. Aber ich weiß gar nicht, ob es darum jemals wirklich im Kern ging bei solchen Events, sondern es ging ja eigentlich auch zu hören, was die Menschen berichten aus ihren Erfahrungen raus. Also, dass jetzt jemand sagt, ja, auf der Bühne so und so haben wir es gemacht, okay, das kann ich vielleicht auch irgendwo nachlesen. Aber dass sie auch erzählen, was vielleicht dann nicht so gut funktioniert hat, ja, oder wo sie Dinge überrascht haben. Und das sind halt Dinge, die auf solchen Events, aber gerade dann im persönlichen Gespräch, halt bei einer Mensch-zu-Mensch-Kommunikation tatsächlich man erfahren kann. Und das erfährt man eben nicht von irgendwelchen veröffentlichten und damit auch öffentlichen Quellen. Und vielleicht selbst noch noch nicht mal in irgendwelchen Teams-Meetings, wo man sich trifft, sondern diese persönliche Kommunikation hat einfach eine andere Qualität und ich erfahre einfach mehr. Und deshalb gilt es ja, das auch zu fördern. Das heißt, wir sehen deutlich wachsende Nachfrage nach unserem Leader Circle. Das ist ja die Vereinigung von Data und AI-Leadern, die sich zum Erfahrungsaustausch treffen. Also genau mal offen sprechen wollen und mal Tacheles reden wollen, ja, was ist denn jetzt wirklich Sache? Und mal jenseits dieser schön polierten AI-Outputs, die ja auf schön polierten Folien und irgendwelchen anderen Verlautbarungen basieren. Und das Zweite, auf dem Events, Data Festival jetzt ein super Beispiel, fördern wir sehr stark Austauschrunden. Ja, dass man sich also thematisch zusammenfindet und dass es auch fester Bestandteil des Programms ist. Also nicht nur die Frontalvorträge, sondern gerade auch dieser persönliche Austausch, den man eben moderieren kann, den man unterstützen kann. Das sind eigentlich die wesentlichen Dinge.
Ja, ich glaube auch, um das Thema jetzt aber zuzumachen, es ist die letzte Chance jetzt noch, was man früher immer so ein bisschen belächelt hat, ein Personal Branding aufzubauen, bevor dort die AI die gesamte Content-Produktion übernimmt. Und dieses Personal Branding brauchst du halt, um Leute dann zusammenzukriegen. Du hast ja zum Beispiel ein sehr starkes Personal Branding, dadurch, dass du auf Bühnen standst, dass du Podcasts machst etc. Deswegen vertrauen die Leute, dass du gute Leute zusammenbringst. Wenn du jetzt ein Beratungshaus bist oder ein Softwarehersteller, jetzt im Marketing, musst du dir halt überlegen, wie kriege ich die richtigen Leute zusammen und warum sollen die noch was für machen? Und da wird nicht ein 0815-Lead-Magnet mehr reichen, dass du in Kontakt trittst und alle machen Applaus, weil das hätten sie eben kurz selber gekonnt. Das brauchst du halt nicht mehr. Und deswegen, da die ganze Szene ist im Umbruch. Gut, soll aber darum gar nicht gehen, sondern ich finde es nur spannend, gut, dass wir mal drüber geredet haben. Fable, magst du uns alle mal kurz abholen, was da eigentlich genau passiert ist? Jeder hat es in der Presse mitgekriegt, aber was ist denn eigentlich jetzt dort passiert, außer, ja Mensch, du kriegst es nicht?
Genau, inzwischen kriegt man es übrigens ja wieder. Also das heißt, die Verfügbarkeit war ja letztendlich nur einige Wochen nicht da. Aber ich glaube wirklich, das ist ist wirklich ein Wendepunkt. Also dieses singuläre Event war jetzt schon bedeutend. Also was ist passiert? Das neueste Frontier-Model von Anthropic, wo natürlich immer sehr stark drauf geachtet wird. Also was ist jetzt, also ist der nächste große Release-Schritt, wo natürlich viele, viele Augen drauf sind. Eben gerade die Frage, ja, wie groß ist der Fortschritt, was hat sich jetzt getan, wo werden wir wieder überrascht, ja, wie gut diese Dinger sind, etc. Und in dem Sinne, das so groß war natürlich der Hype und dann wenige Tage nach der Veröffentlichung hat dann eben Anthropic das zurückgezogen, hat gesagt, wir können keinen Zugang mehr gewährleisten, weil es eben eine Exportbeschränkung gab. Also das Handelsministerium hat gesagt, diese Technologie ist so bedeutsam und wertvoll, aber auch potenziell gefährlich, können wir gleich nochmal drüber sprechen, dass da kein Zugang für Nicht-Amerikaner gewährleistet werden darf. So, und dann hat Anthropic gesagt, das können oder wollen wir nicht gewährleisten, also zu prüfen bei jedem Zugang hier, ob das ein amerikanischer Staatsbürger ist. Und deshalb ziehen wir das Modell komplett zurück. Ja, also geben gar keinen Zugang. Da gibt es ja so ein paar Seitennotizen, dass, glaube ich, der Chefentwickler hat auch keinen amerikanischen Pass bei Anthropic. Ja, ich meine, da gerade in den USA, gerade im Silicon Valley arbeiten ja unglaublich viele Einwanderer. Ja, in dem Sinne ist es natürlich schon, spannend. Nennen wir es mal so. So, und was da passiert ist, übrigens nicht nur jetzt hier in Europa oder eigentlich auf der ganzen Welt, sondern auch in den USA, ist natürlich dann sofort sozusagen dieses Ereignis, das jetzt mal wie Schuppen von den Augen fällt. Das eine ist, wie stark die politische Einflussnahme jetzt tatsächlich werden kann, weil bisher war es ja immer mehr Theorie. Ja, klar, Trump könnte da mal was machen oder seine Administration, jetzt haben sie was gemacht. Und auf der anderen Seite zeigte sich aber auch, wie bedeutsam inzwischen diese KI-Modelle sind. Jetzt für eine Wirtschaft wie die amerikanische, aber auch für viele andere Facetten. Warum sie das letztendlich gemacht haben, da gibt es jetzt unglaublich viele Geschichten zu. Ja, also sie wurden sozusagen verpfiffen von Amazon, die wiederum aber ja eng verbandelt sind mit Anthropic. Hat keiner so richtig verstanden, warum jetzt die sozusagen, die da geflaggt haben bei dem Ministerium, gesagt haben, hier guck mal, die haben sich auf Sicherheitslücken bezogen. Und es gab aber wohl auch ein bedeutsames Ding, dass eben die NSA oder sagen wir mal die amerikanischen Sicherheitsbehörden haben eben dieses neue Modell, ja, namens auch Mythos, haben die eben laufen lassen und haben das eben angewiesen, die Sicherheitslücken zu finden. Und es hat wohl nicht lange gedauert, da hat es etliche gefunden. Ja, also es war natürlich jetzt diese Systeme von den Geheimdiensten sind ja nicht im Internet direkt verfügbar. Also es ist jetzt in dem Sinne kein echter Breach gewesen. Aber die sind so mächtig im Bereich eben der Sicherheitsthemen oder Sicherheitslückenidentifizierung, dass da wohl eben auch die rote Fahne hochgegangen ist. Nach dem Motto, wenn das unsere Feinde in die Hände bekommen, ja, dann haben wir potenziell ein echtes Problem hier. Und deshalb gab es ja zwei Modelle. Das eine war dieses Mythos, das hat eine begrenzte Menge an Unternehmen zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann gab es das Fable, das war so das Öffentliche. Und da waren eben einige Dinge abgeschaltet, genau Cybersecurity-Dinge, Biochemie-Fragen wurden nicht beantwortet, sondern die wurden dann ans alte Modell weitergeroutet. Wofür dann Anthropic auch erstmal groß kritisiert wurde, dass sie eben das Modell beschränkt haben, das neue. Gut, aber das ist passiert. Und jetzt, aus meiner Sicht, hat sich die Diskussion jetzt wirklich geändert. Es gab ja immer wieder Themen, die das Thema Data und AI Sovereignty beflügelt haben. Wir haben ja hier auch im Newscast über Davos gesprochen, Anfang des Jahres. Da war es tatsächlich jetzt mal neben der Grönland-Geschichte ja das große Thema vor Ort. Eben wie kann Europa digitale Souveränität besser herstellen und insbesondere auch die Unternehmen. Und das war jetzt natürlich wieder der nächste Schritt, aber jetzt eben wirklich mal konkret. Und wie ich gesagt habe, ich glaube, jetzt kann man es wirklich nicht mehr ignorieren.
Also Eine Sache, ne? Also man heutzutage, wenn du über Politik redest in einem Podcast, bist du zwangsläufig sehr schnell an einem Verschwörungstheoretiker-Podcast, weil so vieles mittlerweile ja wahr sein kann, wovon wir dachten, das wird niemals so sein. Nur trotzdem, was glaubst du denn, könnte das auch eine riesen Marketingkiste gewesen sein? Also ich möchte das Beispiel nämlich auch nochmal anbringen, dass man dann gesagt hat, früher, man lässt zum Beispiel NWA nicht mehr auftreten in Los Angeles, wenn sie Fuck the Police spielen. Was haben sie gemacht? Sie haben immer Fuck the Police gespielt. Und wir kennen halt tausende Sachen aus dem Kalten Krieg, wo wir dann plötzlich gemerkt haben, abstrakte Kunst wird gefördert, um halt zu zeigen. Also endlos. Ich kann das jetzt intellektuell spielen, ich kann das jetzt auf Hip-Hop runterbrechen. Egal, dürft ihr euch aussuchen. Überlegt mal die Aussage, die da mit reinherging, hieß, unsere amerikanischen Modelle sind so gut, dass sie eine Gefahr wären, wenn wir sie allen anderen zur Verfügung stellen. Hört sich für mich an wie eine klassische republikanische Trump-Rhetorik im Sinne von sowieso. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber so wie das medial ausgeschlachtet wurde, war das so ein bisschen dieses America First. Wir sind hier führend, wir können gar nicht, wir haben es hier gerade im Griff, wir haben hier wieder Unicorns, wir sind wieder wer. Als ich die Meldung das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, das ist doch fake. Ob das so ist oder so, ich will es nur mal als Gedankenspiel mit aufnehmen, im Sinne von, wir sind in verrückten Zeiten. Früher hätte ich gesagt, nicht. Wie ist denn jetzt als Researcher deine Bewertung von diesem Ganzen? Wie stark ist Fable denn nun, na, wo es jetzt auch wieder verfügbar ist? Würdest du sagen, oh krass, dass sie das auf die Weltgeschichte losgelassen haben?
Ich würde gerne erst dich fragen, also erstmal ja, es ist wieder ein Fortschritt und es ist wirklich, wirklich cool in bestimmten Bereichen. Aber ich würde erstmal gerne auf die Frage antworten, weil das natürlich völlig berechtigt ist. Ich glaube, es haben sich tatsächlich mehr geschadet. Also ich glaube, dieses Marketing, wenn es eins gewesen wäre, und das war es sicher nicht, ist nach hinten losgegangen. Da vorher dieses Gerede von, wir erschaffen hier die Artificial General Intelligence, ja, genau. Und wird die Menschheit auslöschen potenziell und deshalb brauchen wir Regulierung. Ich glaube, das war eher im Marketingbereich. Das haben wir einige zynische Begleiter, wie zum Beispiel Jan LeCun, der ja inzwischen zurück in Europa ist, mit seiner Firma. Der hat ja so nett geschrieben nach dem Motto, ja, erst ruft ihr nach Regulierung und das war halt das Marketing von der übelsten Sorte, ja, und jetzt kommt die Regulierung, jetzt seid ihr überrascht, ja, das sollte, also es ist ein bisschen wie die Geister, die ihr rieft, ja, jetzt werdet ihr sie nicht mehr los. Nein, ich glaube, das ist negativ, weil selbst in den USA ist die Debatte jetzt nicht sehr groß, ja, wie ist das jetzt eigentlich mit dem Zugang zu diesen Modellen? Die haben zwar nicht so eine Hyperscaler-Debatte wie wir, nach dem Motto, ja, das ist ja ein Problem, aber da gibt es genau die gleiche Sovereignty-Diskussion. Ich kann nochmal wiederholen, in unserer Studie von Q1, also vor Fable, haben amerikanische Unternehmen das Thema ernster genommen als europäische. Also sie haben mehr investiert. Das Sovereignty war häufiger ein Thema in ihrer Datenstrategie. Ja, also es ist ein globales Phänomen. Und diese Frage, habe ich Zugang für mich kritische Ressourcen als Unternehmen? Also meine Daten, meine KI-Modelle, die bewegt letztendlich jeden. Also deshalb, ich glaube, kein Marketing. Und was passiert denn jetzt? Jetzt ist vielleicht das Spannende im AI-Sovereignty-Bereich, dass jetzt sich viele überlegen, okay, was heißt denn das jetzt konkret? Also was jetzt definitiv, gibt es Architekturüberlegungen. Das heißt so ein, das nennt sich AI-Gateway-Layer, ja, über die Benutzung von konkreten Modellen zu legen, ist inzwischen eigentlich, würde ich sagen, wohl klar, dass das total sinnvoll ist. Heißt im Klartext, ich mache einen Layer darüber, der verschiedene Modelle nutzen kann. Das heißt, wenn eins mal nicht verfügbar sein sollte, kann ich eben problemlos auf ein anderes switchen. Und das ist die alte Thematik, ja, wie eng binde ich mich an einen Provider und wie flexibel kann ich sein? Also das ist sicherlich das eine, was passiert ist. Das zweite ist, was jetzt einen großen nochmal Anschub bekommen hat, ist die Diskussion um Open-Source-Modelle oder Open-Weight-Modelle, wie sie auch heißen. Und da kommen halt viele aus China. Und da sind wir wieder bei der alten Rivalität. Und was ich auf dem Data Festival spannend fand, wo ja überwiegend deutsche Konzerne da waren, auch die großen, wie offen und wie breit eigentlich schon der Einsatz dieser chinesischen Modelle ist. Und die Thematik wird nämlich jetzt nochmal wirklich angeschoben von der zweiten großen Problembereich und zweites großes Thema, das ist das Thema Kosten für AI. Und Fable ist ja auch ein super Beispiel, ja, die Tokenkosten wurden verdoppelt im Vergleich zum letzten, zum Sonnet-Modell. Also wir haben Unternehmen gehabt auf dem Data Festival, die gesagt haben, uns brechen gerade die Business Cases unserer AI-Anwendungen zusammen, weil die Kosten einfach zu hoch werden. Und deshalb ist jetzt eine wirklich valide Alternative sind Open-Source-Modelle auf eigener Hardware, also on-prem. Weil die Leute sagen dann, ja, die einzigen Kosten, die ich dann noch habe, laufenden Kosten, sind die Stromkosten für diese Systeme. Der Rest ist gedeckt, ist klar. Ich habe einmal die Investitionskosten. Ja, ich muss natürlich das auch betreiben in irgendeiner Form. Also ich habe schon noch ein paar Kosten an der Seite. Aber ich hänge nicht mehr ja an den Tokens von den Modellen. Das heißt, war das auch für mich ein Konjunkturprogramm für die insbesondere chinesischen Open-Source-Modelle, die jetzt noch populärer werden. Übrigens in vielen Teilen der Welt sind sie es eh schon. Ja, das heißt also, wenn man mal ein bisschen den Blick weglegt von USA und Europa, ist es sowieso schon eins der dominierenden Art und Weise, wie AI-Zugang, da wird eben DeepSeek und Qwen und wie sie alle heißen, wird eben da primär genutzt. Also insofern, glaube ich, haben sie sich eher geschadet.
Ja, okay, aber das Agentische war ja eigentlich immer der USP, wo du gesagt hast, Mensch, da wird ja demnächst Aufgaben abgenommen werden, wir werden Führung anders denken, Führungskräfte werden so als so ein AI-Director nur noch das rechts-links, die müssen Mensch und Maschine zusammenbringen etc. Das würde ich aber ja noch immer alles als gültig auch erklären, auch wenn natürlich jetzt Konkurrenz von Open Source und so weiter kommt. Also man weiß ja schon bei Anthropic auch, was man tut. Wir reden ja jetzt nicht über eine Wald- und Wiesenfirma, die jetzt irgendwie falsches Marketing oder Sicherheitslücken mit Absicht produziert hat. Also da vielleicht habe ich das Thema ein bisschen falsch geleitet. Wir reden ja noch über einen weltweiten starken Player, wo ich ja auch sagen kann, hey, nee, da gehe ich lieber auch mit dem Geld. Spannend ist ja nur, dass Alternativen halt aufkommen. Und das ist ja ganz gut, wenn wir keine Monopole entwickeln in irgendeiner Form. Aber was ist denn jetzt eigentlich das Spannende? Der Coding fällt immer wieder, wenn wir über Fable reden. Was ist denn eigentlich so das Spannende, wo jetzt wirklich der Durchbruch ist, dass wir überhaupt darüber jetzt beide diskutieren? Also wo ist dieser Riesensprung, der gemacht wurde, im Gegensatz zu vorher? Kannst du das nochmal für mich ein bisschen greifbar machen?
Du meinst jetzt mit dem neuen Modell?
Genau, also was ist eigentlich das, warum diese ganze Diskussion, bleiben wir mal bei dem, was da passiert ist, nicht passiert ist, etc., sondern was ist eigentlich jetzt dieser Riesenvorteil, dass ich auch sage, hey Kunden, ich verdoppel jetzt einfach mal die Preise, weil es das wert ist.
Genau. Also Coding ist nach wie vor die Killer-Applikation von GenAI. Wir haben ja auch immer ein bisschen M&A-Themen dabei. Am sichtbarsten sicherlich diese Akquisition von Cursor oder der Anysphere, der Firma dahinter, für 60 Milliarden durch SpaceX. Also wirklich irre. Gut, viel mit Aktien bezahlt und die Währung haben sie jetzt ja. Ne? Also das heißt, wahrscheinlich wird SpaceX auch noch viel mehr kaufen, weil sie jetzt natürlich da eine super Währung in der Hand haben. Aber es gab ja noch ein weiteres interessantes Akquisition, nämlich dass OpenAI ein deutsches Unternehmen gekauft hat, Ona, die auch eben in dem Coding-Umfeld sind und OpenAI ja so ein bisschen den Eindruck hat, dass sie da ein bisschen auffüllen müssen gegenüber Anthropic. Und also in dem Sinne, in dem Coding-Bereich ist es offensichtlich oder berichteterweise ja nochmal besser geworden. Und in diesem Gesamtcase Coding gehört dann eben auch Sicherheitslücken in Code zu finden. Ja, und das ist genau diese Cybersecurity-Geschichte oder Application-Security-Geschichte, die doch schon echt für Kopfschmerzen sorgt. Und die ist auch echt. Ich habe hier einen Bericht gelesen, dass eben jemand sagt, naja, in unserer Software, ich glaube, es war der Fire, also irgendein Browser, glaube ich, ist auch egal letztendlich, ne? Der hat gesagt, naja, normalerweise finden wir oder es werden gefunden von außen 2 bis 3 Lücken. Und dieses Mythos-Modell hat irgendwie 30 auf einmal gefunden oder sowas. Ne? Also es ist doch deutlich eine ganz andere Liga. Und schreib dir dann auch gleich den Code, wie du da reinkommst. Ne? Also wie du diese Lücke auch ausnutzen kannst. Also es ist dann schon ein echt übles Werkzeug. Ja. Also insofern, ich glaube, das ist schon einer der wesentlichen Bereiche. Und dann gibt es natürlich dieses ganze Deep-Research-Thema. Ja, wo also diese Modelle deutlich besser werden im Reasoning und dadurch halt immer mehr auch wirklich anspruchsvolle und komplexere Dinge übernehmen können. Und ja, da geht es sicherlich weiter. So, und dann haben wir das ganze agentische Thema. Da finde ich es aber noch nicht ganz so ausgemacht, ja, weil da sind natürlich jetzt alle dran. Egal, wo du hinguckst, es gibt jetzt ganz eigene Plattformen dafür, aber eigentlich jeder größere, jeder ist vielleicht übertrieben, aber sehr viele große Softwareentwickler wollen jetzt eigentlich auch die Plattform für Agenten werden oder für den Agentenbau werden. Ja, das kann im Datenintegrationsbereich sein, das kann die Datenplattform sein, also Databricks, Snowflake als Beispiele natürlich auch. Die Hyperscaler wollen natürlich da alle mitspielen, logischerweise bieten da was an. Also das sind jetzt nur Beispiele. Das heißt also, dann gibt es ja noch Bereiche wie Workflow. Also Beispiel wäre hier SAP hat investiert in N8N. Das ist ja so ein bisschen unser lokaler Star, sage ich mal, ja. in dem Workflow-Umfeld. Also ja, also es gibt dann noch so viele verschiedene Ecken nach der Frage, ja, wo möchte ich jetzt eigentlich denn Prozesse abbilden? Was für Arten von Prozessen sind das, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
Jetzt kann ich als Unternehmen ja gar nicht Schritt halten, momentan. Also alleine, was du ja jetzt, sag ich mal, im Großen und Ganzen gerade gesagt hast, überleg mal, wie viele kleinteilige Entscheidungen ich darunter treffen müsste als Unternehmen jetzt. Sowohl die Komplexität meiner Historie, meine bestehenden Architektur, Datensouveränität, Auswahl am Markt, wo du auch nicht weißt, wird es überhaupt einen Gewinner geben? Ist es das typische Winner takes it all? Haben wir nachher alle VHS-Kassette? Also was ist eigentlich dann, wohin es denn jetzt läuft und wie ist es abzusehen? Wie würdest du dich denn jetzt momentan aufstellen als Unternehmen und sagen, ja, ich halte da jetzt die Augen auf, geh da mal rein, damit machst du nicht falsch. Früher hätte ich halt immer doof gesagt, ja, bleib doch erstmal bei Microsoft und SAP, die werden schon richten. Heute dreht sich die Welt so schnell, auch mit solchen Meldungen, die wir gesamtpolitisch auf einmal haben. Ich muss ja viel mehr auf dem Schirm haben. Also, und ich kann ja auch nicht vertrauen, dass wie früher so Pharma-Referentenmäßig kamen ja dann irgendwelche Verkäufer von Softwareunternehmen und gesagt, ja, kaufen wir jetzt wieder für die nächsten 3 Jahre. Die Welt ist ja vorbei. Also ich kann ja nicht mehr wettbewerbsfähig sein, vielleicht in 3 Jahren, weil ich jetzt falsche Entscheidungen treffe. Was tue ich, Carsten?
Auf keinen Fall nichts, bitte.
Okay. Das ist schon mal eine gute Antwort.
Das fände ich erstmal wirklich das Falsche. Ja, das ist halt viel in Bewegung. Was kann ich dann tun? Also das logischerweise muss ich mir bewusst darüber sein, dass ich die Entscheidung, die ich heute fälle, halt auch in einem Jahr, in 2 Jahren halt auch mal wieder umwerfen kann. Ja, und ich muss das jetzt auch nicht unbedingt schlimm finden, sondern ich muss halt, was muss ich tun? Also ich zum einen natürlich weiter Know-how aufbauen, ja, weiter gucken. Natürlich, und das machen aber alle sowieso, auf die konkreten Business Cases achten. Also immer mir überlegen, welchen Wert kann ich jetzt wirklich schaffen? Ich glaube, ich habe wirklich den Eindruck, dass wir raus sind aus diesem Thema, oh, coole neue Technologie, müssen wir unbedingt haben. Und jetzt gucken wir mal, sondern inzwischen sind alle, mit denen ich rede, sind sehr klar fokussiert und sagen, ja, bevor wir jetzt hier irgendwas machen, es muss klar sein, welchen Prozess wollen wir verbessern, was wollen wir am Ende eigentlich dafür, was wollen wir sehen an Verbesserungen hier, wie zahlt sich das auch wirklich aus, was wir hier haben. Dann Flexibilität im Sinne auch von den Providern, also wirklich da auch mal kleinere ausprobieren. Wie gesagt, ja, wenn das ein Jahr dann ein anderer wird, ist auch erwurscht. Also Beispiel Bark, wirklich ein kleines Unternehmen, 60 Mitarbeiter. Wir sind jetzt bei der dritten AI-Plattform angelangt, ja, in 3 Jahren oder sowas. Ja. Und es ist nicht schlimm, weil, und das wäre eigentlich die wesentliche Empfehlung, man kann sich überlegen, wo jetzt der eigentliche Wert ist und der auch der eigentliche Aufwand, aber dann auch der komparative Wettbewerbsvorteil, den ich habe. Und da kommen wir zurück zum Klassiker, der ist aber in den Daten. Ja, das heißt, diese Modelle, die irgendwas mit den Daten machen, das ändert sich rasant schnell. Aber der Wert, den ich habe als Unternehmen, ist in meinen Daten. Also da, wo abgebildet ist, ja, meine ganze Historie, meine ganzen Kunden, meine Prozesse, meine Logik, wie ich hier agiere und wie ich mich auch differenziere. Und die jetzt, und das ist für die meisten ja gerade der Schritt, in dem sie sind, die so aufzubereiten, die Daten, dass dann Agenten damit was anfangen können, dass AI-Modelle damit was anfangen können, einen Fokus gerade wirklich zu legen, zum Beispiel das Thema Kontext. Ja, also das heißt also auch weiter, nicht nur die Nutzdaten an sich, sondern auch alle Metadaten, alle Informationen rundherum aufzubereiten. Das ist die entscheidende Empfehlung, weil das ist stabil, das muss ich auch stabil halten, das muss ich auch beschützen im Sinne von Sovereignty. Da lege ich meinen Wert drauf und dann bin ich in der Lage, wenn ich das jetzt flexibel baue und mich da zum Beispiel auch ein paar Standards halte, dann kann ich auch schnell mal so ein AI-Modell austauschen. Und ich glaube, das ist die entscheidende Empfehlung.
So, und eine weitere Empfehlung habe ich, hört nächste Woche rein. Da geht es nämlich um das Thema AI-Governance, mein Lieblingsthema momentan. Wie machst du das als Unternehmen? Wir haben da jemanden, der selber codet und sagt, oh, das kann ich mal als Profi sagen und wie arbeite ich selber damit? Und wir haben einmal mit dem Christian auch jemanden dabei, der erzählt, welche Chancen hat es. Wir hatten ein interessantes Gespräch, kommt nächste Woche, also bleibt uns treu. Carsten, du bist immer gern gesehener Gast, komm jederzeit wieder, aber gute alte Tradition, du hast die letzten Worte auch in diesem Newscast.
Absolut. Ich habe gestern die 200. Folge meines Podcasts veröffentlicht. Ich dachte mir, da bin ich jetzt wirklich stolz drauf. Zwar längst nicht so viele, wie ihr gemacht habt. Ihr habt ja viel früher angefangen, aber trotzdem.
Ich glaube, wir sind bei 500 oder so.
Ne? Glaube ich gerne. Ja. Und nur 3% aller Podcasts schaffen überhaupt nur 200 Folgen zu erreichen. Und wir haben eine tolle Folge zusammengeschnitten mit den Highlights. Ja, also aus 200 Folgen noch mal ein paar Zitate rausgezogen entlang des Data Culture Frameworks, wo so ein paar Kernaussagen gekommen sind, die auch zeitlos sind, die immer noch heute gültig sind und wahrscheinlich auch noch lange sein werden.
Welche AI hat das gemacht?
Nein, das haben wir selber gemacht. Naja, die hat geholfen beim Raussuchen natürlich, ja. Also da logischerweise bei 200 Folgen. Aber das geht natürlich relativ gut. Und den Rest haben wir nach wie vor händisch zusammengeschnitten und das dann zusammengebaut. Und deshalb, ich glaube, diese 200. Jubiläumsfolge ist was Besonderes. Da wollte ich ein bisschen Werbung für machen.
Nice. Hört rein, verlinke ich euch. Bis denn. Ciao.
Ciao.